Ja, ich will heute nun nicht über die Weihnachtsgeschichte euch etwas sagen, auch wenn ihr jetzt schon so weihnachtlich euch eingestimmt habt. Es ist sicher sehr gut und sehr schön gewesen, jetzt auch Weihnachtslieder zu singen. Aber wollen wir ein Stück nochmal zurückgehen in die Adventszeit und wollen uns heute von Zacharias und Elisabeth mal einiges anschauen, miteinander das bedenken, was die beiden so erleben, ist ja fantastisch. Und soll uns auch heute Morgen segnen. Und ich bitte mal, dass ihr die Präsentation dazu schaltet. Und dann können wir gleich den Text lesen, um den es auch geht. Das heißt nur ein Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir ja von den beiden auch berichtet haben im Lukas-Evangelium. Ja, Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet zu sprechen. Ganz interessant, werden wir dann noch hören. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er bedachte wieder sein Volk oder er beachtet wieder sein Volk und bringt ihm Erlösung. Aus dem Geschlecht des Davids geht ein starker Retter hervor, ein Spross des Heils aus dem Hause seines Dieners. So hat Gott es uns vor langer Zeit durch die heiligen Propheten zugesagt. Es ist die Rettung oder er ist die Rettung vor unseren Feinden. So zeigt sich Gottes Erbarmen an uns. Wir spüren hier, dass der Zacharias zu einem Propheten wird. Und wir werden gleich die Umstände einmal betrachten, wie es so weit kommen kann, dass ein Priester, eigentlich aus einer Gilde, sehr umfangreich, dann auch zum Propheten Gottes wird. Also, es geht, wenn wir uns das erste Bild anschauen, es geht um Zacharias. Ja, das ist eigentlich schon das zweite Bild, aber wir lassen es mal. Zacharias als Priester ist eigentlich ein bescheidener und aber traditionsbewusster Mann gewesen. Und zu seiner Zeit gab es etwa zwischen 18.000 und 20.000 Priester, die also in 26 oder manche sagen auch 28 Abteilungen im Tempel Dienst taten und das nebenberuflich. Also sie waren neben ihrem Alltagsgeschäft dann auch immer wieder für den Tempel verpflichtet. Manche mussten auch sehr lange wandern, um dann nach Jerusalem zu kommen. Aber das ist so symptomatisch für diese neue Zeit, für die neue Heilszeit. Gott knüpft neu an und das vor allem auch bei den einfachen Menschen. Wenn wir an Maria und Josef denken, an die Hirten, von denen wir jetzt auch gehört haben, oder eben hier Zacharias und Elisabeth, einer unter 20.000 Priester, sicher ein sehr bescheidener, demütiger Mann damals gewesen. Gott schenkt einen Neubeginn seiner Heilsgeschichte und er knüpft an den ganz normalen Menschen der damaligen Zeit an. Das ist schon die erste Botschaft für uns. Ich denke, wir sind so auch die Durchschnittsbürger. Manche zählen uns vielleicht zur Mittelschicht. Nein, ich würde für ihr sagen, wir sind vielleicht die einfacheren Leute, die sich auch heute Morgen unter uns versammeln. Es ist eigentlich wichtig, das zu hören. Gott ist für jeden da. Und er knüpft an den einfachen Menschen. Die Heilsgeschichte ist eine Geschichte, wo Gott keinen vergisst, wo er jeden einlädt. Und Gottes Zuwendung gilt uns allen. Die Adventszeit ist ja nun fast vorüber, aber die vor uns liegende Weihnachtszeit steht unter diesem Akzent. Keiner braucht sich ausgegrenzt, abgelehnt zu fühlen. Gott ist für jeden da. Und er kommt auch gerade so in diese Einfachheit. Ja? Wenn wir das uns überlegen, in einen Stall, wo eigentlich bisher immer die Schafe ruhten, dort ruht jetzt Gott selbst und er ist Mensch geworden. Das ist absolut, von einer Niedrigkeit und von einer Einfachheit gestaltet, dass die Hirten ihre dreckigen Schuhe nicht ausziehen müssen, als sie hinzutreten dürfen, ja, zu den Hirten, ist ja bezeichnend. Wir können so kommen, wie wir sind. Das Besondere, das zweite Bild, oder wir lassen das Bild mal an diesen beiden, Zacharias und Elisabeth, ist ja, dass sie ein Leben in Verantwortung vor Gott führen. Und wir lesen, dass sie sich nach den Geboten richteten, nach den Anweisungen des Herrn. Wir würden heute sagen, sie lesen jeden Morgen die Herrnhuter-Losung und sie beten gemeinsam und auch die Bibellese wird sich gegenseitig vorgelesen. Das tun wir auch übrigens. Und dann sprach man auch mit Gott. Man war im Gebet, im Gespräch mit Gott und versäumte auch keinen Synagogengottesdienst. Also die beiden waren wirklich echte gläubige Leute gewesen in der damaligen Zeit. Und es war ihnen auch wichtig, das Wort Gottes zu tun. Er war ja Priester, musste auch sein Herz diesbezüglich immer wieder auch für Gott öffnen, für die Gemeinschaft mit ihm, auch im Alltag. Da war er vorbildlich. Ich denke, beide waren das. Gott zu ehren, ihn zu dienen, das war ihre Aufgabe. Ein Lebensstil, der nicht nur Geborgenheit für sie brachte, sondern an den Gott anknüpft mit seinen übernatürlichen Wirkungen. Und ich meine, denke, das ist eine Voraussetzung auch, wenn wir Gott und seine Gegenwart und sein Handeln in unserem Leben erfahren wollen, dass wir unsere Herzen so ausrichten im Alltag und dass wir die Gemeinschaft mit unserem Gott suchen. Gott knüpft gerne dort an, wo Menschen ausgerichtet sind zu ihm hin, wo sie ihm dienen wollen, wo sie ihm im Fokus haben. Also die Voraussetzung war ihre glaubensvolle Hingabe an Gott. Ja, und nun werden diese beiden starken Wünsche, die dieses ältere Ehepaar, waren sie 50, waren sie 55, in ihrem Lebensalter, diese beiden starken Wünsche so ganz plötzlich und überraschend erfüllt bekommen. Ihr wisst um den ersten Wunsch. Viele Jahre haben sie sicher gebetet um ein Kind und haben auch gewartet darauf. Und es ist immer wieder Gott auch gesagt, oh Herr, wir sind ein Ehepaar ohne Kinder. Und das war damals ja gar nicht so einfach in der Umwelt, wo man eigentlich auf Kinder und auf Familie großen Wert gelegt hat. Noch dazu war er Priester. Vielleicht kam da auch so ein Gerücht auf, na ob Zacharias ein besonders gesegneter Priester Gottes ist, das wollen wir ja mal in Frage stellen. Warum haben sie keine Kinder? Und sie beten und ringen und es wurde ihnen dieser Kinderwunsch nicht erfüllt. In der Bibel stehen sie ja nicht allein mit diesem Problem. Wir wissen um Abraham, um Sarah, wir wissen um die Hanna, die den Samuel ja auch auf übernatürliche Weise empfing. Oder wir denken auch an den Simson, ebenfalls Eltern, die beteten. Und dann tat Gott ein Wunder. Immer wieder ist das also auch zu lesen im Alten Testament, dass die Empfängnis durch ein Wunder geschieht. Ich weiß nicht, ob ihr betet auch für junge Ehepaare, die keine Kinder haben. Wir beten für zwei Ehepaare, ja? Sehr intensiv auch, weil sie sich auch Kinder wünschen und bisher ist dieser Kinderwunsch nicht in Erfüllung gegangen. Also das war ein wesentlicher Punkt dieses älteren Ehepaares. Ihr Kinderwunsch ging bisher nicht in Erfüllung. Ich frage uns, haben wir auch im säkularen Bereich, vielleicht so im natürlichen Bereich, einen Wunsch offen an unseren Gott? Oh, da hat sich etwas, was sich so in unserem Herzen gestaltet hat, über längere Zeit bisher nicht erfüllt. Und wir haben diesen Wunsch und bringen ihn auch zu unserem Gott. Oder auch im geistlichen Bereich. Ja? Oh Gott, du könntest doch um diesen geistlichen Bereich mein Herz erweitern, mein Leben erweitern. Ich wünschte mir, dass du dieses oder jenes Gebet hörst. Und vielleicht haben wir schon intensiv auch gebetet und gefastet für ein Anliegen. Und bisher hat sich nichts ereignet. Es ist, als wenn Gott schweigen würde, aber er hat eben seine Zeit, seinen Zeitpunkt auch gesetzt für uns. Also der zweite Wunsch. Zweimal jährlich ging also der Zacharias, so war es vorgesehen, zum Dienst in den Tempel. Und seine große Erwartung war, dass er doch einmal ins Heiligtum hineingehen konnte. Ein Priester durfte nur einmal in seinem Lebensjahr das Heiligtum betreten. Und das war natürlich ein Wunsch des Zacharias. Und gerade an diesem Tag fällt doch das Los auf ihn. Er wusste also nicht im Vorfeld, dass er dazu bestimmt war, an diesem Tag in den Tempel zu gehen, also in das Heiligtum, um dort ein Weihrauchopfer zu bringen. Bau war er überrascht. Mensch, das kam zu ihm ja, von jetzt auf dann. Und das war ein großer Wunsch in seinem Herzen, eine besondere Ehre. Und nun ist er auf dem Weg ins Heiligtum und er nimmt etwas aus der Räucherschale von diesen Weihrauchkörnern und streut sie dann in die Kohle oder in diese glühende Kohle auf dem Altar. Und sofort steigt ein Duft auf. Ein Duft, der den ganzen Raum des Heiligtums auch dann erfüllt. Und Zacharias ist sich bewusst, so steigen die Gebete, so steigen sie auf zu Gott. Und er kniet sich hin dort an dem Altar und er betet zu seinem Gott. Oh Gott, dass ich jetzt hier in deiner Gegenwart sein kann, es ist mir ein großes Geschenk. Und er will sich wieder erheben von seinen Knien. Und plötzlich steht dort der Engel Gabriel. Ganz überraschend. Wir wollen das nächste Bild uns anschauen. Und er wird geblendet von dem Licht des Engels, dass dieser Engel aus der Herrlichkeit Gottes kam, zeigt, dass er eben auch eine leuchtende Gestalt war und dass er da dem Zacharias begegnet. Ganz überraschend. Das sagt mir drei Dinge. Und ich denke, die sollten wir auch für uns mal jetzt ganz persönlich hören. In der Zeit des Gebetes, in der Zeit, als Zacharias ins Heiligtum tritt, auch das ist uns ja verheißen, dass wir hinzutreten sollen zum Thron Gottes, unseren Gebeten, dort offenbart sich Gott. Er hat nicht einen anderen Zeitpunkt gewählt. Nicht als Zacharias zu Hause Holz hackt oder gerade im Garten irgendwas pflanzt oder umgräbt. Im Alltag, nein. Dort, als Zacharias im Heiligtum, im Gebet war vor seinem Gott, dort kommt der Engel Gabriel. Und das ist etwas, was wir beachten, bedenken sollten. Wenn wir im Gebet sind, dann sind wir Gott besonders nahe. Und er kann uns dort überraschen. Und er holt uns dort ab. Und er begegnet uns gerade in unseren Gebetszeiten. Und mit dieser Erwartung sollten wir auch beten, dass da etwas geschieht, nicht nur an unserem Herzen. Ich habe das jetzt so erlebt, ich bin eigentlich etwas traurig gewesen über eine ganz bestimmte Situation und bin dann auch zur Gebetszeit nach Schneeberg gefahren. Wir sind dort fünf, sechs Beter. Und ihr glaubt nicht, als diese Gebetszeit vorüber war und ich nach Hause fuhr, da sang es und klang es in meinem Herzen. Wow, und da war mir so leicht, Gott anzubeten und ihm zu danken. Ich wurde verändert. Ich wurde berührt in dieser Gebetszeit. Und ich dachte, Herr, du bist so gut. Ja. Und das Problem wird sich auch lösen. Aber du bist so gut und hast mir ganz neu Leben geschenkt, Freude geschenkt. Also wir sollten in unsere Gebetszeiten mit Erwartung hineingehen. Und Gott hat die beiden Alten nicht vergessen. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber er hat einen ganz besonderen Zeitpunkt. Und es war ein wichtiger Zeitpunkt. Und er musste warten, die beiden mussten warten mit Geduld auf Gottes Zeitpunkt. Es ist also wichtig auch für uns, wir sind nicht vergessen. Gott hat seinen Zeitpunkt mit uns und er kennt genau auch unser Problem. Das Dritte, dieses ihr Anliegen hier, ja, ihre Not wird ja überwältigend. In einer ganz anderen, großartigen Weise und Ebene, wie sie es selbst jemals erwarten konnten, erfüllt. Also Gott hatte viel mehr für die beiden vorbereitet, als wie eben nur ein Baby. Er hat sie weit hineingenommen in sein Heilsgeschehen. In seinen Heilsplan. Und das ist natürlich etwas Besonderes. Aber ich denke, auch wir sind etwas Besonderes. Jeder ist ein Gedanke Gottes und darüber hinaus auch in den Plan Gottes mit hineingenommen. Und er darf auch etwas ganz Besonderes erwarten. Für seinen Alltag, für dort, wo wir stehen und leben. Gott kennt uns, er kennt unser Problem und er weiß, unsere Sehnsucht zu erfüllen, über das hinaus, was wir erwarten. Als Träger göttlicher Herrlichkeit und himmlischer Reinheit kommt nun der Engel Gabriel und trifft natürlich auf ein Gegenüber voller Zweifel, vielleicht auch voller Angst. Wir sehen hier ein Stück, wie Zacharias zurückweicht, voller Schwachheit. Ich denke, das ist immer so, wenn die himmlische Welt auf unsere menschliche trifft, dass das uns erschüttert und dass das nicht unbedingt mit Freude und mit Begeisterung unsere Erwartung da erfüllt. Ich habe jetzt gelesen von einer Engelserscheinung auch während des Gebetes bei einem Pastor, der also im Gebet war. Und er ist aus dem Zimmer hinausgerannt, weil er das erstens kam, das ist ganz überraschend, das nicht ertragen konnte, weil die Herrlichkeit zu mächtig war. Und dann hat ihn Gott später gestellt, du, warum bist du geflohen aus meiner Gegenwart? Und er ist ihm nochmal begegnet und hat ihn abgeholt. Und dann konnte er sich stellen. Ne? Und so war es also auch hier bei dem Zacharias, dass er eine Furcht bekam. Und die war großartig. Vielleicht hat er sich sogar hingeworfen nochmal. Das wird hier auf dem Bild jetzt nicht gezeigt. Es gibt ja wenige Bilder auch zu den beiden, die wir da uns anschauen können. Aber es ist immer so, dass also wenn die heiligen Engel diese Gestalten auf unsere Unreinheit und Unwürdigkeit treffen, dass es da in uns Widerstände gibt. Aber ich denke, es gibt auch in den Engeln Widerstände. Ja? Weil sie genau wissen, sie gehen jetzt hinein mit einem Lichtglanz in die Finsternis dieser Welt. Und das war für sie auch, ich denke, mit Überwindung verbunden. Ne? Mit einem Auftrag verbunden, den Gott besonders auch geben musste und gegeben hat hier diesem Engel Gabriel. Es gibt ja über 260 Engelbegegnungen in der Bibel, das ist ja keine Seltenheit. Ne? Und das ist also schon etwas Großartiges. Manchmal erscheinen sie in Menschenform, man erkennt sie gar nicht. Und es gibt ja auch ein Buch in unserer Zeit heute über Engelbegegnungen, jetzt habe ich gehört von einer Engelbegegnung, wo die Frau das vermutet, dass es ein Engel war. Sie war im Fahrstuhl und ihre Tochter hatte sie so auf dem Arm. Das Interessante ist, als die Tür zuging, wurde der Arm von der Tochter mit der Tür in diese Distanz zwischen Tür und Wand mit hineingezogen. Ne? Und das Mädchen schrie also, der Arm war da drin in dieser Distanz, ja, zwischen Tür und Wand. Und plötzlich erschien da ein Mann. Ne? Da drückte die Tür zusammen oder wie auch immer und der Arm wurde befreit. Und sie wollte gerade Dankeschön sagen, da war der Mann schon wieder weg. Und sie vermutet, dass das also ein Engel gewesen war. Hat sie auf EAF dann berichtet in einer Sendung. Und ich war auch ganz fasziniert davon. Ne? Also wir können auch solchen Erscheinungen heute begegnen. Zacharias also erschrak, er ist überwältigt, gerät in Verwirrung. Und er benötigt zunächst eine Stärkung. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Und ich denke, erst als diese Furcht oder diese Schwachheit auch von dem Zacharias genommen wurde, wenn wir dieses Wort hören, dann ist die Furcht wirklich gewichen aus unserem Herzen. Wenn wir das hören von Gott, fürchte dich nicht. Wie oft wird es gesagt, man spricht davon über 365 Mal oder für jeden Tag einmal, ja, dürfen wir es so lesen, fürchte dich nicht. Und gerade das Wort ist immer wieder wichtig, dass wir es hören, dass Gott es uns sagt, ja, dort wo wir von Angst und Furcht geplagt werden. Und der Herr durch den Engel Gabriel nimmt also die Furcht von dem Zacharias und jetzt ist er in der Lage, die Botschaft zu empfangen. Jetzt kann er zuhören und jetzt ist er innerlich ausgerichtet. Und die Begegnung mit der Himmelswelt schenkt uns immer Perspektive. einen Blickwechsel. Auch die Berufung wird vielleicht vertieft. Und die Anerkennung der Herrlichkeit im Jenseits oder auch die Beachtung, die Ausrichtung darauf wird intensiviert in unserem Herzen. Und Zacharias muss das festhalten. Er muss das so vertiefen. Stellt euch mal vor, 9 Monate nicht reden zu können, nicht kommunizieren zu können. Das bedeutet doch, dass das, was er erlebt hat im Heiligtum, von ihm massiv verarbeitet und verinnerlicht werden sollte. Es sollte bei ihm sein, bei ihm bleiben. Und es ist also wichtig, dass wir die Gotteserfahrungen bei uns haben, dass wir sie mit uns tragen. Auch gerade in den Zeiten der Dürre, wo wir denken, oh, es passiert ja gar nichts. Dass wir sagen, okay, damals, Vater, habe ich dich großartig erlebt. Und du hast auch wieder eine Überraschung für mich bereit. Du bist ein Gott, der meinen Alltag segnen will. Ja, also da ist also zunächst die Perspektive, die dem Zacharias eröffnet wird, ja, mit der Begegnung des Himmels. Sind wir solche Boten, Engel heißt ja auch Bote, die also unser Umfeld, dort wo wir hineingestellt sind, erweitern durch unser Zeugnis, durch unsere Liebe, durch unsere Tat, unsere Worte. Brechen wir ein wie der Engel mit seinem Licht in die Finsternis. Brechen wir ein, ja, nicht, dass wir mit Gewalt Menschen überzeugen wollen, ja, aber mit dem Licht und mit der Erkenntnis und der Weisheit und dem Evangelium, was uns geschenkt ist. Oder schweigen wir? Gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Nein, da beten wir mit unseren Kindern, ne, und segnen sie. Und wir entlassen sie im Frieden Gottes und sagen, okay, stark, dass ihr bei uns seid. Und wir wollen nicht nur fröhlich sein und gut essen, wir wollen auch Gebet haben miteinander. Nicht mit allen Kindern kann man ja beten. Ne? Manche sind ja sehr atheistisch geworden. Und das ist auch etwas, was wir vielleicht auch mit Schmerzen dann tragen und vielleicht auch mit schon langen Gebeten, dass Gott ihnen doch begegnet. Aber wir können mit unseren Kindern beten, das ist ein großes Geschenk. Und sie gehen auch nicht aus unserem Haus ohne Gebet. Sie wollen das selber und dann sagen sie, Papa, liest der Andacht am Morgen, ja, wenn wir am Frühstückstisch sitzen. Das ist doch stark. Ich finde, das ist so wichtig, dass wir unsere Familien segnen. Und wir sollen Botschafter sein, Boten. Zacharias ist also höchst erstaunt. Nicht nur, dass er in seinem hohen Alter Vater werden soll, sondern sein Sohn wird etwas ganz Besonderes sein. 7-fach segnet der Engel Gabriel den Zacharias mit einer starken Verheißung über diesen Sohn, den sie zur Welt bringen werden. Wir wollen uns das anschauen. Was der Engel dem Zacharias sagt. Erstens, du sollst deinen Sohn Johannes nennen. Das heißt, der Herr begnadigt. Der Herr sucht mit seiner Gnade wieder sein Volk heim. Schon durch den Johannes. Zweitens, er wird zur großen Freude für die Eltern und für viele sein. Ich weiß nicht, wie viel Freude der kleine Johannes in die Hütten um Elisabeth und Zacharias herum in diese Hütten hineingebracht hat. Einfach nur durch sein Dasein, durch seine Fröhlichkeit. Er war ja im Mutterleib schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist einer der Punkte, den der Engel Gabriel dem Zacharias verheißt. Drittens, er wird groß sein, ein Held vor dem Herrn und der Geist des Elias wird auf ihm sein, also der Heilige Geist, und er wird darin dienen. So ist es dem Zacharias verheißen. Er ist ein Nazireer, das heißt, ein gottgeweihtes Leben führt er, ja, er hat sich ja von Heuschrecken und von Honig, so lesen wir es, hat er also einen Mantel aus Kamelhaaren, also er war in der Wüste, war also etwas Besonderes, aber das Äußere war nur das eine. Ich denke an eine Pastorin, wir haben gerade gestern Abend davon gesprochen, die vom Äußeren aussieht, ja, wie rote Haare, ja, kurzer Minirock, Pastorin. Ja. Aber wen erreicht sie? Sie hat eine Berufung, für die Obdachlosen. Und sie ist dort bei denen und dient ihnen. Und hat also ihr Äußeres da ein Stück angepasst. Das passt vielleicht nicht denen, die in der Kirchgemeinde sitzen. Und da gab es schon Spannungen auch diesbezüglich. Aber sie lebt ihre Berufung. Und sie ist so aktiv in solch einem brennenden Herzen. Wir haben uns gestern Abend ein Stück von ihrem Lebensbericht angehört. Und ich dachte, faszinierend. So könnte ich natürlich nicht vor euch treten. Will ich auch nicht. Okay. Ja. Kein Problem. Aber sie hat diesen Mut. Aber was das Entscheidende ist, was die Kirchgemeinde auch sieht, dass ihre Berufung bestätigt wird von Gott. Und dass sie es erlebt, wie Obdachlose sich bekehren, wie ihr Leben gewandelt wird, wie Türen aufgehen auf den Ämtern, die Leute wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft. Und das ist faszinierend. Also, er wird groß sein, ein Held vor dem Herrn. Er wird fünftens im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, haben wir es hier, ja. Und er wird viele zum Herrn bekehren und er wird sie taufen, wissen wir ja, Johannes der Täufer. Und das siebte, das Wichtigste. Deshalb ist er solch ein gesalbter Mann. Und Jesus sagt, er ist der Größte im alten Bund, der Johannes. Er wird der Wegbereiter für den Messias sein. Das erfährt Zacharias durch den Engel Gabriel. Und das zuckt natürlich sofort durch dein Herz. Man hat Jahrhunderte gewartet auf den Messias. Und es ist nichts geschehen. Und wir lesen in dieser Zeit von Malachi, der letzte Prophet, 400 Jahre vor Christus, zur Zeit, als die Tempelmauer, die Stadtmauer um Jerusalem gebaut wurde. Der Tempel war ja vorher schon fertiggestellt. Ja, unter Nehemia, da wirkte auch Malachi als Prophet. Und dann lesen wir, und das Wort Gottes war rar, 400 Jahre. Gut, es gab auch eine Erweckung, es gab die Pharisäer, die also ganz tolle Männer waren am Anfang in einer Erweckungsbewegung. Es gab auch die Makkabäer, die also auch kriegerisch da versuchten, Israel zu befreien aus der Hand der Römer. Es gab schon etwas auch in der Geschichtsschreibung. Aber trotzdem war es so, dass das Wort Gottes rar war. Und dass das Brennen auch und der Erwartung auf den Messias unter Israel bewahrt wurde. Und Zacharias, weiß nicht, ob er gerechnet hat, diesem Augenblick, dass der Messias kommt. Ganz überraschend. Ja. Ganz plötzlich kam es zu ihm. Der Messias wird kommen und dein Sohn, der Johannes, wird das vorbereiten und wird es begleiten. Und wir sind eigentlich auch Priester, ja, wir sind ein königliches Priestertum. Und wir warten auf den König der Könige. Wir warten auf sein Wiederkommen. Und es kann auch ganz überraschend kommen. Wir haben auch uns schon gesagt, dass ja die Zeichen der Zeit erfüllt sind und dass Jesus zu jeder Zeit wiederkommen kann. Und es wird überraschend sein, wie es auch Zacharias hier erlebt. So überraschend kam also dann die Ankündigung des Messias. Und Zacharias wird eingebaut in den Heilsplan Gottes. Und es geschieht durch den Heiligen Geist. Auch das sollten wir immer wieder uns sagen. Wenn im Reich Gottes etwas geschieht, auch unter uns, dann durch das Wirken des Heiligen Geistes. Zu Ende sollte die Distanz sein zum Heiligen Geist. Sondern wir sollten ihm Raum geben in unserem Herzen und sollten uns freuen, Geist Gottes, wirke, wirke durch mich. Ja, erfülle mein Herz, erfülle mein Leben. Ja, diese Advents- und Weihnachtszeit sollte von einer ganz starken Erwartung genährt sein. Und wir sollten sie in uns tragen. Der Herr kommt. Und er kann unsere Schwachheit, unsere Befürchtungen und auch unsere Hoffnungen, er kann sie erfüllen über das Maß hinaus, was wir jemals erbeten und erdenken. Epheser 3, Vers 20. Gott aber, der unendlich viel mehr zu tun kann oder zu tun vermag, über alles, was wir bitten und verstehen, nach seiner Kraft, die in uns wirkt. Adventszeit, eine Zeit der Begegnung mit dem Herrn. In unseren Aufgaben des Alltags hat Gott diese Zugabe bereit, des Übernatürlichen, des Besonderen, der Stärkung, des Trostes, der Lebenshilfe. Ich sagte schon, wie lange haben wir gebetet für ein Anliegen? Und wir sind vielleicht darüber innerlich erschüttert, hilflos, zerfledert mit unserem Anliegen. Und wir beten vielleicht nur noch nach der Gewohnheit, haben vielleicht gar keinen richtigen Glauben mehr dafür und auch keine Geduld mehr in diesem Maß. Und Zacharias und Elisabeth haben sich ja auch aufgegeben. Weiß nicht, ob sie noch gebetet haben für ein Baby in diesem hohen Alter. Menschlich nicht mehr möglich. Aber der Herr kann, ja. Er kann und er will gerade hinein in unsere Schwachheit und unsere Bedürftigkeit, ja, will er sich neu offenbaren und uns segnen. Und deshalb mussten sie so lange warten, weil es eben eine besondere Zeit Gottes gab. Und Johannes konnte nur zu diesem Zeitpunkt geboren werden, zu keinem anderen, um eben der Wegbereiter für den Messias zu werden. Dann sieht er ihn kommen, er tauft ihn und er sagt, seht mal, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Leute, ihr müsst ihm folgen. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ja. Kam dann auch mal ein paar Zweifel daran, ne? Und da ist eine andere Geschichte noch. Und er wurde dann aber gestärkt auch von dem Messias. Du bist etwas Besonderes in Gottes Heilsplan. Du lebst zum richtigen Zeitpunkt. Du bist der Richtige am richtigen Ort. Deine Erwartungen kennt Gott. Und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und du darfst dich freuen. Psalm 16, Vers 6. Ich wurde ausgelost für ein kostbares Land. Es wurde mir ein schönes Erbe geschenkt. Herr, du bist mein Besitz. Mein Becher ist gefüllt mit deinem Segen. So positiv, ja, sollten wir in Erwartung stehen. Komme und erfülle mein Herz, mein Leben. Gott hat mehr und Größeres. Ja, nun ist also Zacharias so überrascht, dass er um ein Zeichen bittet. Woran soll ich denn erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch alt und ebenso auch meine Frau. Und mit dieser Frage nach einem Zeichen steht er ebenfalls nicht allein im Alten Bund, sondern da gibt es eine Reihe von Vorbildern auch, die auch durch Engelbegegnung unter anderem so überrascht wurden, dass sie es im Glauben nicht fassen konnten. Und dann noch um ein zusätzliches Zeichen beten. Ich denke an Abraham, an Gideon, ich denke an Hesekiel, ja. Hiskia. Sie alle benötigten ein Zeichen. Auch Jesaja sagt, ich kann das nicht, deine Berufung annehmen. Ich bin unrein und lebe in einem Volk, was unrein ist. Und Gott hat eine besondere Zeichengestaltung oder ein besonderes Zeichen für ihn bereit. Es kommt ein Engel mit einer glühenden Kohle, legt ihn auf seine Lippen. Ich denke, das war mehr wie nur ein Bild, was er gesehen hat. Und dann spürt er, wie die Reinheit Gottes durch seinen Körper fährt. Und wie da die Stärke Gottes kommt. Und dann sagt er, ja, ich will mich senden lassen. Das ist das Schöne, was hier hervorkommt aus der Gottesbegegnung. Ja, aber er ist eben auch in Zweifeln und er bringt sie auch offen zum Ausdruck. Wir dürfen mit unseren Zweifeln ganz offen umgehen. Und dürfen sie Gott sagen. Und der Einwand des Zacharias bekommt also eine Antwort von dem Engel, ein Zeichen, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu diesem Tag, da diese Dinge eintreffen, weil du meinem Wort nicht geglaubt hast. Immer wieder ist das diese Spannung. Ja? Weil wir dem Wort nicht Glauben schenken, den Verheißungen, den Zusagen. Wie ernst nehmen wir sie? Ja? Wir sagen, wir legen unsere Hand darauf, Gott, du hast das zugesagt. Ich möchte es gern in meinem Leben erfahren. Ja, und Ich weiß nicht, wie er das versteht, dieses Stummwerden des Zacharias. Ist es eine Zeit des Gerichtes oder ist es eine Zeit besonderer Gnade? Ich habe mich für das Zweite entschieden. Es ist eine Zeit besonderer Gnade. Werden wir gleich auch ein bisschen entfalten. Aber zunächst treibt der Zacharias also seinen Esel an, so schnell wie möglich nach Hause in seine Hütte. Und dann umarmt er seine Elisabeth. Noch nie hat er sie so geliebt wie jetzt in diesem Augenblick. Und sie sind ins Schlafzimmer gegangen, haben den Vorhang zugezogen. Und wow, großartig. Johannes wurde gezeugt. Aus der Gegenwart Gottes heraus verändern sich die Situationen. Und da bist du ganz neu fähig, ja, zu lieben, dich zu verschenken. Ja, diese Ehe wurde nochmal richtig aufgemotzt. Von wem? Von der Gottesbegegnung. Ist doch schön. Wollen wir das erwarten, auch für unsere Ehen, dass Gott eine Überraschung hat für uns? Und er ist aber stumm. Er kann also das gar nicht berichten, was er da so im Heiligtum erlebt hat. Vielleicht hat er sich ein Täfelchen oder eine Tafel geben lassen, hat da manches draufgeschrieben. Aber all das, was er erlebt hat dort, das Eindrückliche, die Berufung mit dem Johannes und all das, das braucht ja Zeit, das hat er bei sich in seinem Herzen. Und das gilt es zu bewahren, zu vertiefen. Ja, er konnte darüber mit niemand reden. Er war da allein mit dieser Erfahrung vor seinem Gott und er verinnerlichte es so tief, dass es sein ganzes Leben verändert. Ja, diese Zeit der Stille bereitete ihn so zu, dass der Heilige Geist ihn erfüllen konnte und er zum Propheten geworden ist für Israel. Es gab noch zwei andere Propheten, ihr wisst ja, um den Simeon und die Hanna, aber er war es, ganz präzise über das Leben des Messias spricht. Aus der Erfüllung des Heiligen Geistes heraus. Wir müssen also sehen, diese Zeit der Stille, und vielleicht war es sogar so, dass er nicht mal hören konnte, denn wir lesen, es ist interessant, dass er also, als er der Johannes geboren war, den Namen nennen sollte, dass er sich eine Tafel reichen ließ und den Namen Johannes darauf schrieb und dass man ihn winkte, herzukommen. Wenn er also in der Nähe stand, warum rief man ihn nicht zu sich? Man winkte ihn, wahrscheinlich konnte er auch nicht hören. Er war also richtig von seiner Umwelt herausgenommen und in die Einsamkeit gestellt. Aber er war nicht einsam, er hatte eine ganz starke Gottesbegegnung. Und er war mit dieser Gottesbegegnung ganz allein. Und wie hat er jetzt gebetet? Und wie hat er jetzt die Wirklichkeit Gottes ernst genommen? Wie ist er jetzt auch in die Buße gegangen über seinen Unglauben, seine Zweifel? Ja? Wie ist das Herz des Zacharias zubereitet worden in dieser Zeit des Schweigens und des Stummseins, des Nicht-Hören-Könnens? Ja? Also ich habe darüber nachgedacht. Ich dachte, Herr, es war eine Segenszeit für diesen Mann. Und das 9 Monate lang, ist schon eine ganz schöne Zeit. Und dann kam der Augenblick, als Johannes geboren wurde. Wir müssen immer wieder sehen, aus dieser Zeit der Stille, vielleicht auch herausgenommen jetzt in der Weihnachtszeit, such die Stille des Herrn und komm in seine Gegenwart. Da werden sich klare Dinge ereignen in deinem Leben. Aus diesen 9 Monaten Wartezeit ereigneten sich ganz klare Dinge. Das nächste Bild wollen wir uns einmal anschauen. Das ist noch das Bild, wo er stumm war. Nehmen wir das nächste noch dazu. Ja, da haben wir also der Zacharias den kleinen Johannes in seinem Arm. Johannes kommt also zur Welt und das Herz des Zacharias ist zubereitet, sodass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das macht ihn zum Botschafter, der also wieder reden kann. Der preist Gott und der weissagt aus seinem geisterfüllten Herzen. Und er sieht die Macht der Erlösung des kommenden Messias, die anbrechende Heilszeit, den Sieg über die Finsternis und die Todesangst, die Vergebung der Sünden. Und er verkündigt es laut und deutlich allen Anwesenden. Er wird zum Propheten und er kündigt den Messias an. Wow, was ist das für eine Heilspersönlichkeit geworden, ne? für so eine entscheidende Persönlichkeit im Heilsplan Gottes. Und ich will damit schließen, der Heilige Geist will uns eben auch zu Zeugen machen, ne? Mit der Heilsbotschaft, die wir haben. Vielleicht hat er in der Weihnachtszeit eine besondere Erfüllung für unser Herz bereit. Also sagen, oh Herr, ich möchte ganz neu dein Bote sein, dein Zeuge, füll du mein Herz. Und zum Schluss, das letzte Bild, noch eine kurze Geschichte. Geschichte von dem Huhn und der Kuh. Das Huhn macht der Kuh einen Vorschlag. Wir wollen doch gemeinsam dem Bauern ein Frühstück zubereiten. Die Kuh ist natürlich einverstanden, worauf das Huhn sagt, ich stelle ein paar Eier zur Verfügung und du lieferst dem Bauern die Wurst. Wow, der Gesichtsausdruck der Kuh wird verfinstert und mit großer Traurigkeit stellt sie fest, dein Beitrag zum Frühstück ist ja eine kleine Gefälligkeit, aber für mich bedeutet es die totale Selbstaufgabe. Das ist so ein schönes Bild. Ne? Wenn wir ein Segen werden wollen für andere, dann nicht nur mit ein paar Eiern. Ne? Es bedeutet eine totale Selbstaufgabe. Wir haben gestern gesprochen, Schwiegersohn und ich, ja, es liegt ihm sehr brennend auf dem Herzen. Wie erreichen wir die Leute unserer Zeit? Ein langes Gespräch von Nachmittag 3:30 bis 6:30 haben uns darüber unterhalten. Wie erreichen wir die Menschen unserer Zeit? Nicht mit ein paar Eiern, sondern mit einem ständigen, opferbereiten Herzen. Mit Vertrauen aufbauen, Zeit investieren. Geschenke, Geld investieren. Und das ist nicht einfach. Ja. Und das ist ja bekannt, dass der Osten eigentlich der atheistischste Bereich Europas ist. Ja. Und dass wir die Menschen ganz schwer erreichen. Aber wenn das uns unter den Nägeln brennt, ja, dann sollten wir diese Selbstaufgabe oder die Selbstaufopferung aufbringen und sagen, Herr, ich möchte zum Segen werden für dich und für meine Gemeinde. Er sagt, es ist viel Mühe, eine ganze Gemeinde, auch eine ältere Gemeinde, umzukehren. Ne? Von der Gemeinschaft, die man liebt, hin zur Welt, hin zum Umfeld. Und ich sagte ihm, ja, das ist die zweite Bekehrung, die wir Christen brauchen. Ne? Die erste Bekehrung ist zu unserem Herrn und die zweite Bekehrung ist zu unserem Umfeld, ganz neu Ja zu sagen. Und wir brauchen stabile Herzen, erfüllte Herzen mit dem Heiligen Geist, sonst schaffen wir es nicht. Wollen wir noch zusammen beten, eine Gebetsgemeinschaft wollen wir haben, dem wir Antwort geben können, auch auf das, was wir gehört haben. Herr, ich will dir danken, dass du uns, wie auch Zacharias und Elisabeth, beschenken kannst zu deinem Zeitpunkt. Mit all dem, was auch wir als Sehnsucht und Erwartung in unserem Herzen tragen. Danke, Herr, dass du in der Lage bist, unser Herz zu fluten und dass dein Geist sich ausbreitet in alle Bereiche unseres Herzens, dass da nichts Dunkles, keine Leiche mehr im Keller ist, nichts Verborgenes, auch nichts Krankes in uns, sondern dass wir gesund sind und dass wir fröhlich sind und frei sind, den Menschen unserer Zeit zu dienen. Mit der Botschaft, mit der Lebenshilfe, die du uns gegeben hast. Herr, lass diese Weihnachtszeit dazu dienen, dass wir uns die Zeit nehmen, vor dir zu erscheinen und dich mit hineinzunehmen, alles feiern, in alles fröhlich sein, in alles miteinander. Du sollst der Mittelpunkt sein, dann gelingt es, Herr. Und ich bitte dich für uns alle, erfülle unser Herz ganz neu. Heiliger Geist, nimm uns hin, lass uns Boten sein, wie der Gabriel ein Bote des Heils, des Friedens und des Lebens war. Danke.